Hi, herzlich willkommen. Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich habe meine Badehose schon an. Ich habe einen Anschlusstermin.
Das ist wirklich deine Badehose, ne? Ich dachte wirklich, als du hier reingekommen bist, hast du vielleicht nicht gewaschen und das war die letzte kurze Hose, die noch sauber war oder so. Du bist einfach in Badehose
hier. Ich habe einen Anschlusstermin. Ich will wieder anfangen zu schwimmen. Ich bin werd Bademeister.
Das ist ein ganz eigener Schlag Mensch, oder?
Bademeister. Ja, das ist, es gibt ja Menschen, die sich hintergezogen fühlen zu autoritären Berufen. Keine Ahnung, Polizist oder halt eher sowas wie Ordnungsamt oder so, wo du weißt, okay, oder Fahrkartenkontrolleur oder Kontrolleurin. Manchmal sind das halt Menschen, wo du weißt, die wollen einfach, denen geht dieses kleine bisschen Macht sofort in den Kopf.
Ja.
Bei Bademeistern habe ich das Gefühl, da ist die Menge an Menschen, die Macht einfach sehr gut nutzen.
Ja.
Am größten. Also ich kenne sehr wenig Arschloch-Bademeister.
Oh, in meinem alten Freibad von früher. Können wir gleich drüber reden. Okay. Ja. Da gab's. Du willst jetzt gleich noch baden? Ich war baden.
Ja, ich will schwimmen. Ich mache Sport. Ja, genau. Ich will in 4 Jahren bei der Olympia mitmachen können.
Ja. Hey, super.
Guckst du gerade Olympia? Bist du im Olympia-Fieber?
Ich bin ein bisschen im Olympia-Fieber, aber jetzt gerade vorhin ist die deutsche Nationalmannschaft Fußball rausgeflogen.
Und das verstehe ich aber auch nicht. Warum spielen die Menschen, die Weltmeisterschaft spielen, nicht auch die Olympia?
Weil Olympia nicht so einen Stellenwert hat im Fußball. Das ist ja auch so, dass die NBA, also die beste Basketballliga der Welt, stellt kaum Spieler, Basketballer frei für Olympia, weil die Liga viel wichtiger ist als das
Aber können die nicht beides machen?
Das Spiele sind ja teilweise gleichzeitig.
Ah, ja, das ist ein bisschen unangenehm.
Ja.
Ja, das wird schwierig, okay.
Und das ist irgendwie so ein bisschen komisch, weil Olympia das älteste, größte Sportereignis aller Zeiten ist. Und das trotzdem so Vereinssport halt, da ist halt einfach mehr Kohle drin.
Wobei das, Fun Fact zu Olympia, habe ich gleich massig.
Ja.
Aber es war früher kein Sportereignis. Dazu gleich mehr Folge 105 von Gefühlte Fakten.
105.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt 1000 Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Tür. Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ein
persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. 54. Großes G, F, A, K, T, E, N, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. Kfakten 54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Tatsächlich war Olympia früher so eine Art kulturelles, religiöses Event. Also da war dann nicht nur Sport, es ging auch gar nicht so mega um den Wettkampf, sondern es ging auch vor allem so ein bisschen, das war wie so ein Ramadan, so ein griechisches Ramadanfest. Echt? Irgendwie. Ja, die haben dann da auch teilweise, es gab ja nicht nur Sport, sondern auch kulturelle Veranstaltungen während der Olympia damals.
Das war so ein Straßenfest auch so
ein großes. Ja, und auch so ein paar Poetry-Slams, die dann gehalten wurden und so. Das war halt eher so ein religiöses Ding. Und das hat sich dann erst später zu so einem sportlichen Event entwickelt.
Und warum wurde das erfunden? Damit die Leute zusammenkommen?
Ich glaube, das war wirklich so eine, für Zeus oder so, so ein religiöses Ding. Und es gab dann auch Leute, weil man konnte ja nicht eine WhatsApp rumschicken mit Leute, wir haben jetzt wieder Olympia. Ja. Sondern da mussten dann Läufer raus und überall Bescheid geben. Hey, Olympia fängt an, lass mal bitte kurz Waffenstillstand. Und schickt eure besten Leute rüber, wir machen hier in...
Und die dann töten, damit man den Krieg auf jeden Fall gewinnt. Ach, das wusste ich nicht. Das war schon immer so ein,
reines Sport war immer Teil davon, aber der Fokus lag eher auf diesem religiösen, kulturellen Ding.
Und guckst du dir jetzt Olympia an?
Gar nicht. Ich check auch jedes Jahr immer erst viel zu spät, also nicht jedes Jahr, sondern alle 4 Jahre.
2 und 2.
Alle 2 und 2 Jahre, das ist 4.
Ja.
Ach ja, ist viel zu spät, ist ja Olympia. Und ich weiß auch immer nicht, ich verliere immer mehr den Überblick, welche Sportarten olympisch sind und welche nicht.
Es kommen auch immer neue dazu, das finde ich ganz, ganz spannend. Was ich auch witzig fand, war jetzt, dass so eine 12-Jährige im Tischtennis mitgespielt hat.
Mhm.
Und hast 7 Minuten verloren.
Aber einfach so als Relation, so guck mal, wie geil unsere Sportler sind.
Ja, ich glaube, die war Südkoreanerin, wenn mich alles täuscht. Und ich finde halt einfach so, das war halt abzusehen, dass die nach 7 Minuten
warum
verliert.
Warum durfte einfach was so make a wish oder so? Ich will gerne mal gegen alle Menschen in Olympia antreten und dann, okay, 20-0 verloren, viel Spaß beim Sterben.
Ich glaube, es war so, ich weiß auch nicht, dass man die supporten wollte oder so.
Hey,
keine Ahnung, weil die hat ja jemand anders den Platz weggenommen.
Hä, hey, und vor allem, wie wenig ernst kann man Olympia nehmen als Südkorea? Ja, komm, wir schicken da die 12-Jährige, soll sie ein bisschen Spaß haben. Was soll's? Bisschen respektlos, auch mit dem Fußball, das finde ich voll krass. Das hatte ich wirklich nicht verstanden, warum es 2 Mannschaften gibt. Ich dachte, vielleicht ist das einfach so eine Regelung, dass man sich entscheiden muss, wie bei Staatsbürgerschaften. So, bin ich Olympianid oder bin ich
Ich glaube, es ist so beim Boxen. Beim Olympischen Turnier in Boxen dürfen, glaube ich, keine Profis mitmachen,
wenn
mich alles täuscht. Und das ist ganz krass, weil da ganz oft dann die Kubaner gewinnen, weil es in Kuba wirst du nicht Boxprofi. Und die boxen aber mega geil.
Ja, und vor allem, die sind dann, hä, was für Olympia? Ich dachte, das ist einfach, einfach ein Streit, den wir hier gerade klären. Was?
Ja. Und deswegen gewinnen die Kubaner oft das Boxturnier.
Das ist dieses Jahr ist in Tokio, ne?
Ja.
Wenn diese ganzen Olympiamenschen zusammenkommen.
Olympioniken und Olympionikinnen.
Dann kommen die ja nicht einfach in irgendwelche Motel Ones unter oder so, sondern wird auch immer dieses fette olympische Dorf gebaut.
Genau, das olympische Dorf.
Was ich jetzt gelesen habe, ist tatsächlich, dass dieses olympische Dorf, man muss sich das einmal vorstellen, was da passiert.
Ja.
Das ist ein komplett von der Außenwelt und von der Presse abgeriegeltes Dorf, wo die sportlichsten, attraktivsten Menschen der Welt zusammenkommen, die alle um die 18 bis 25 Jahre alt sind, die ihr Leben lang hart trainieren mussten und umgeben waren von Trainern, von Eltern, von Presse. Und wo es jetzt heißt, in diesem Dorf keine Presse, keine Eltern, massig viel Alkohol und die schönsten Menschen der ganzen Welt, die du dir vorstellen kannst,
Sag
die alle nur 2 Wochen hier sind.
Sag's.
Viel Spaß.
Es wird
die
nur gefickt.
Massives Problem. vor allem während Corona jetzt, weil es wird nur gebumst. In London wurde vor, ich glaube, 10 Jahren oder so, wurden halt Kondome bereitgestellt. 80.000, es war nicht genug und da mussten nochmal 40.000 nachbestellt werden. Und seitdem wird jede Olympia so einfach per se 100.000 Kondome werden bereitgestellt. Jede Olympia.
Das ist ein bisschen wie so ein Studentenwohnheim, so ein,
wenn du
das erste Mal von zu Hause ausziehst und so.
Aber genau so ist es ja auch. Ich meine, das sind 20-Jährige, die halt ihr Leben lang irgendwie unter der strengen Peitsche des Trainers oder Trainerin waren. kann.
Und du musst auch richtig viel Zeit totschlagen noch, ja, in so einem olympischen Dorf, oder? Ja,
vor allem, wenn du durch bist mit deiner Disziplin, dann kannst du halt einfach chillen. Und es ist wohl ein offenes Geheimnis, dass wir in dieser Abschlusszeremonie, wo dann nochmal alle Sportlerinnen und Sportler zusammenkommen, alle hackedicht sind.
Oh, das ist, also, jetzt verstehe ich auch die Motivation, warum die sich so anstrengen.
Wirklich, ich habe dann Interviews gelesen.
Die 12-Jährige komplett verstört.
Ach, deswegen wollte die da hin. Nee, ich habe auch tatsächlich ein Interview gelesen, wo es dann hieß, dass sich manche Sportlerinnen und Sportler wirklich dann trennen, bevor sie in das olympische Dorf gehen, von ihrer Beziehung oder so. Und auch wirklich dann mehr oder weniger illegal länger bleiben. Weil theoretisch, wenn du durch bist, Abschlusszeremonie, musst du heim. Und ganz viele sagen, Flug verpasst, ich komme in 2-3 Tagen.
Ach,
und
krass.
Und in Tokio haben die jetzt angefangen, Maßnahmen zu ergreifen, um halt die Sicherheitsregeln wegen Corona einzuhalten. Und die sind teilweise so lächerlich, die haben zum Beispiel alle Betten umgebaut zu Einzelbetten und aus Karton. Die Betten sind aus Karton, damit die maximum 100 Kilo supporten, also maximum ein
Mensch. Aber die sind doch alle viel leichter.
Und sonst brechen die zusammen. Es sind die sportlichsten Menschen der Welt. Ja, die werden schon irgendwie einen Weg finden, ohne Bett zurechtzukommen.
Da kriegst du Typ so ein Reck mit einfach.
Ja, wirklich. Der kommt da so mit dem Flickflack rein. Oh nein, es tut mir leid, William. Flickflack und Leichtathletik-Weltmeister. Du musst wieder gehen. Wir können nicht aufs Bett. Wir haben keine andere Möglichkeit. Macht so einen Flickflack raus, einen traurigen Flickflack nach draußen. Das fand ich aber absurd. Das war mir nie so klar, aber es ergibt total Sinn, dass du dein Leben lang halt unter Training, unter Stress, und dann wird da einmal
der Druck,
alles losgelassen. Ja.
Der Druck ist ja auch krass. Es gibt schon auch so richtig absurde Sportarten, womit ich zum Beispiel nichts anfangen kann. Also ich lasse so ein bisschen nebenbei laufen. Mhm. Läufst du der Fernseher, Olympia. Ich kann nichts anfangen mit Reitsport.
Reitsport ist auch olympisch.
Ja, Reitsport.
Aber gewinnen dann die Reiter oder die Pferde? Ja. Weil dann auch die Pferde müssen sich ja so verarscht vorkommen.
Ich finde es so weird, auf so einem Riesentier zu sitzen und dann musst du so kleine Tippelschritte machen.
Also ist es nicht Rennen? Ist es so?
Ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist nicht Rennen.
Ah, okay. Ja, dann verstehe ich es ein bisschen. Beim Rennen finde ich es immer so absurd, wenn auch so Jockeys ihre Pferde schlagen und so, und dann, die Pferde haben ja auch immer so degradierende Namen irgendwie.
Ja, so ewig lange.
Little Sunshine, komm schon.
Ja.
Sweet Tooth, wo du denkst, die hauen die ganze Zeit und die Pferde, die rennen einfach so schnell sie können.
Und vor allem, du kannst vor dem, vor was du davonrennen wollen würdest, kannst du nicht davonrennen, weil das sitzt auf deinem fucking Rücken.
Ja, und dann auch mehr, schneller, Sweet Kiss, schneller. Ja, ich mach doch schon. Denkst du, die ganzen Schläge helfen oder was?
Mann. Wir reden jetzt schon noch über das Dressurreiten.
Ja, aber beim Dressurreiten ist es ja so, dass man den Tricks beibringt und sowas. Ja,
ich glaube, die müssen dann so Tippelschritte machen und sowas. Was auch olympisch ist, ist so Sprungreiten, was ich auch irgendwie absurd finde. Mhm. Also muss man auf so ein Hindernis und man kann auch außen rum. So. Muss ich Pferde auch denken, ey.
Ja.
Ja,
tatsächlich Breakdance wird gerade diskutiert, ob das olympisch wird.
Echt?
Ja, Breakdance finde ich auch geil. Dann geht es so ein bisschen, es klingt absurd, aber es geht ein bisschen mehr back to the roots, zu diesem religiösen, kulturellen Fest, was Olympia ganz, ganz früher mal war.
Hm?
Also bald ist vielleicht wieder Poetry Slam olympisch. Und dann,
oh Gott, bitte nicht. Das war schon. Ich habe gesehen, gestern hat eine 13-Jährige beim Skateboard Gold gewonnen.
Wie? Gibt es keine Altersbeschränkung, keine Regeln, nichts?
Das weiß ich nicht, ob man so jung sein darf.
Und warum? Das macht mir ein bisschen Angst, dass du so intensiv die jüngsten Sportlerinnen verfolgst.
Das war halt immer in den News. Gestern in der Tagesschau war das.
Aber Skaten ist auch olympisch?
Ja, Skateboardfahren ist olympisch. Ich glaube, Inline-Skaten ist auch olympisch.
Okay.
Und bei Winterolympiade ist auch Snowboarden und so olympisch.
Ja, da finde ich immer so geil, dieses Triathlon und so, wenn es so gemixt wird. Du musst schwimmen, du musst laufen und kommen, du musst schießen. Und du denkst, okay, was kann, und dann eine Station, wo man jonglieren muss, eine Station, wo man irgendwie Eierlauf, was?
Sackhüpfen. Wettessen.
So. Warum ist es genau die Kombination aus den dreien?
Ich weiß auch nicht, was die Kriterien sein müssen, dass ein Sportart olympisch ist.
Ja, da gibt es doch ich habe vergessen, wer den gemacht hat, aber es ist ja Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren. Und das,
Triathlon.
Und dass du dann in verschiedenen Situationen, also bei einem Hai zum Beispiel, der kann wesentlich besser schwimmen als ich, kann wesentlich besser laufen. Das heißt, es kommt dann am Ende aufs Fahrradfahren an, wer von uns beiden gewinnen würde. Dass man so ein bisschen das durchspielt, gegen wen man was gewinnen würde.
Was ich auch interessant finde, ist, was die Sportlerinnen und Sportler immer so für einen Hintergrund haben. Also beim Reiten Ich habe jetzt, also heißen sehr viele von den Reiterinnen und Reitern, haben immer so ein von noch im Namen.
Komisch, was für ein Zufall.
Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so ein Reiter so eine Origin-Story hat, wo er im Ghetto aufgewachsen ist und sich so hochstruggeln musste und so.
Komisch, also wenn, weil ich glaube, im Olympischen Dorf wird wahrscheinlich, also wenn man das so aus Fernsehen und Film kennt, die Boxer ficken dann 100 pro mit den Reiterinnen. Weißt du, wo dann so der Boxer aus der Bronx und dann so, weißt so du,
Gegensätze,
so, ja, dieses klassische, oh, die Adlige verliebt sich in den Typen von der Straße und merkt, arme Menschen sind ja auch Menschen.
Warum stellt man in dem Olympischen Dorf nicht auch Kameras auf? Und also, ja, das ist doch eine Show.
Das stimmt, aber das macht das ein bisschen kaputt. Das ja. ist, also das ist ja der Grund, warum da so viel geht. Ist ja, ja weil die Presse draußen ist.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Naja, Beachvolleyball, ist das olympisch?
Beachvolleyball ist olympisch ja. Und jetzt habe ich heute gelesen, dass das, ich glaube, finnische oder norwegische
mit den Bikinis.
Frauenteam ja, ja. hat sich geweigert zu spielen, weil die Uniformen so, so knapp sind und man so ganz knappe Höschen.
Nee, aber da gab es doch auch noch eine Vorgeschichte. Es war doch so, dass jemand.
Ja, Männer Strafe haben die Regeln bekommen. Gemacht.
Das ja, ist das ist Vorgeschichte. Die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist, Männer sind pervers. nee, da hat sich jemand eine Strafe eingefangen, mhm. weil sie angeblich zu lange Hosen anhatte. Also, es waren, ja. wir reden jetzt hier wirklich von diesen Speedos ja, immer genau. noch. Also, es war wirklich. In anderen Kontexten wäre es zu kurz gewesen.
Wenn du, sag mal, wenn du auf der Straße damit rumläufst, kriegst du eine Anzeige.
In manchen Schulen wirst du verwiesen.
Ja.
Deswegen.
Genau.
Und beim Beachball war es dann zu lang und dann aus Solidarität gab es dann halt eine riesen Debatte, die auch komplett absurd ist, weil, also, was ist denn der Grund für die Regel?
Ja, es gibt keinen, also sollst du auch anziehen, mit was du am besten spielen kannst und ja, dich am wohlsten fühlst.
So. Also wenn der Grund für die Regel ist, weil dann kann man besser spielen, das ist doch irgendwie absurd.
Ja.
Ich komme nicht hinterher. Aber ich habe gesehen, dass Boris Johnson sich da vor einiger Zeit mal geäußert hat.
Sehr wichtig,
ja. Und es ist mir so im Gedächtnis geblieben, ich kenne den Kontext nicht mehr. Ich weiß noch einen Ausdruck, den er benutzt hat. Ich glaube, das war in einer Kolumne.
Horny.
Horny. Da hat er die Beachvolleyballerinnen beschrieben, ja. dass er sie so cool und geil findet. Mhm. Und hat sie beschrieben, also sexuell angehaucht. Das also oh war ein sexuell angehauchter Vergleich mit nassen Ottern.
Oh Gott.
Dass sie sich räkeln wie nasse Otter. Gott. Und ich denke, what the fuck, was ist das denn für ein eigenartiges sexuelles Kompliment? Hey, Süße, wir sind ganz schön geiler nasser Otter. Was? Oh bah! Das widerlich, Boris aber Johnson.
Irgendwie wundert es mich auch nicht, wenn ja. du Boris Johnson so,
ja.
so anguckst.
Widerlich.
Ich habe heute gesehen, dass dann bei dieser Diskussion um diese Strafe und so, mhm. die jetzt zahlen müssen oder die eine Frau zahlen muss, hat jetzt Pink getwittert, dass sie die Strafe übernimmt und bezahlt. Ja, die Sängerin mega. Pink.
Mega.
Das ist voll geil.
Ja, wobei ich bei sowas auch immer ein bisschen Angst habe, dass das jetzt so, oh geil, wir nutzen das jetzt voll für Promo aus. Aber andererseits, wenn du aus Promogründen, keine Ahnung, Schulen in Syrien baust, von mir aus.
Ja.
Oder wenn du aus Promogründen ihre Strafe übernimmst, von mir aus auch.
Ja.
Egal, dann mach Promo damit, aber ist doch trotzdem eine geile Aktion.
Ja, also ich finde das schon
ich find's auch spannend. Cool.
Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Abschlusszeremonie mit anderen Augen
ja, sehen. Die sind, müssen wir darauf achten, die sind alle entweder hart verkatert oder auch hart besoffen.
Aber meinst du, gibt es dann auch schon so Streits zwischen Pärchen und so? Muss man so, nee, muss man sich das genau in Zeitlupe angucken, wer dann schon
Stress hat. Das ist auch geil, so ein Videobeweis,
ja, genau.
wer hatte mit wem. Nee, ich glaube, das ist so ein, da ist jedem klar, das ist alles hier komplett frei.
Ja.
Da hat, glaube ich, niemand, weil die verlassen ja auch das Land dann wieder.
Ja.
Ich glaube, da hat niemand irgendwelche
What happens at Olympia genau. stays at Olympia.
What happens at Olympisches Dorf stays at Olympisches Dorf.
Außer Corona.
Das spreadet in die ganze Welt. Ja, ich habe bei diesem Beachvolleyball auch immer das Gefühl, wie scheiße das auch für den Fortschritt des Sports ist.
Mhm.
Weil gerade so Sportarten sind eigentlich nur erdachte Konstrukte, also es hat ja keine Wurzel in der Realität, da hat sich einfach jemand gedacht, komm, so machen wir die Regeln.
Ja.
Und je freier man den Spielerinnen und Spielern irgendwie die Möglichkeit lässt, da so die Regeln auszuloten, desto mehr entwickelt sich ja der Sport.
Ja.
Eishockey ist das beste Beispiel dafür.
Habe ich keinerlei Wissen drüber.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Eishockey einen verrückten Coach hat. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt.
Ah, das hast du mir erzählt, ja.
Der dann wirklich, ich glaube, 50% der Regeln des modernen Eishockeys gehen auf diesen Mann zurück, weil er das so ausgenutzt hat, dass die Regeln noch nicht so ganz sicher waren.
Dass sie ihn in so einem Graubereich bewegt.
Ja, ne? zum ja. Beispiel beim Elfmeterschießen, also das Pendant zum Elfmeterschießen Penalty. Beim Eishockey. Da hat er gemerkt, Moment mal, nirgendwo in den Regeln steht, dass der Torwart im Tor bleiben muss. Und
ja.
wenn der andere dann, der Spieler, der den Schuss machen soll, Anlauf nimmt, in der Zeit renn einfach zum Puck und hau den Puck weg. Und es hat so gut funktioniert, dass die Leute dann dachten, ja gut, dann müssen wir die Regeln noch ergänzen und so.
Nirgendwo steht, dass unser Torwart kein Eisbär sein darf.
Der hat so ja damit experimentiert, er wollte Spieler von der Decke hängen lassen, weil nirgendwo es heiß war.
Aber das ist ein Tom Cruise-Film.
Ja, genau. Es heißt zwar, der Spieler, der einen Foul gemacht hat, darf 10 Minuten nicht aufs Eis, aber technisch gesehen ist er ja nicht auf dem Eis. Und wirklich komplett absurd. Und das verbaut man sich gerade. Man verbaut sich gerade rauszufinden, hey, Moment mal, wenn wir alle in Eichhörnchenkostümen spielen, verwirrt das die gegnerische Mannschaft so sehr, dass wir mega punkten.
Da gibt's ja dieses Urban Myth, dass die New York Yankees, die Baseballmannschaft, dass die so erfolgreich sind, weil deren Trikots, also deren Uniformen, so eng schwarz-weiß gestreift sind von oben nach unten. Oh,
der Zebra-Effekt.
Dass die gegnerischen Spieler so einen optischen Effekt haben.
Das ist also einer der Theorien, warum man denkt, warum Zebras schwarz-weiß gestreift sind. Hm. Die erste Theorie war, vielleicht ist ein Barcode, hat man gescannt, kam nichts raus.
Kein Barcode.
Kein Barcode. Und die zweite Theorie ist, dass die dadurch halt in der Herde, wenn die zusammen sind, so wie die Spieler von den Yankees, die Löwen verwirren.
Ah, das ist, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Zebras sind übrigens schwarz und weiß gestreift, nicht andersrum.
Glaubst du, dass du Talent für eine Sportart hättest, was nie zu Tage kam, weil es nicht gefördert wurde? Also ich meine, zum Beispiel, du könntest ja ein mega geiler Footballspieler sein, krasser Quarterback.
Und aber ich wüsste es noch nicht, weil ich wurde nicht gefördert.
Genau, oder du hast irgendwie wahnsinnig Talent beim Hammerwerfen.
Ja.
Wie kommt man, also das ist schon ein krasser Zufall, welche Sportarten so zugeteilt werden als Kind.
Das stimmt, und vor allem auch, welche man in der Schule so ein bisschen antesten darf und welche halt nicht.
Ja, genau. Ja. Hast du mal einen Speer geworfen?
Ja, ich habe mal einen Speer geworfen.
Konntest du das?
Nein, gar nicht.
Ich dachte,
aber ich war so enttäuscht von mir.
Ich dachte,
ich bin einer dieser spartanischen Krieger und kann den so richtig werfen. Ich habe es in meinem inneren Auge gesehen und dann so flöpp, -2 Meter.
Das ist wirklich, also Speerwerfen ist lächerlich schwierig. Ich dachte auch, man läuft halt da so ein bisschen und dann schleudert man ihn, dann fliegt der.
Nope. Die Leichtathletik, kein großes Talent.
Ich war ganz gut so Weitsprung und schnell laufen und war immer wahnsinnig schlecht und bin ich heute noch bei längeren Strecken. Also alles, was über 3 Kilometer
alles, rausgeht, was mehr als 2 Meter sind, da wird es schwer.
Bei Taxi auf jeden Fall. Ich habe ja Abitur in Sport gemacht.
Du hast dein Abitur in Sport, das erklärt einiges.
Ja.
Auch das klingt auch so, wie wenn deine Eltern, um dich aufzumuntern, weil du kein Abitur bekommen hast, dann so, nein, Christian, du hast Abitur in Sport
gemacht. Sportabitur, Christian.
Ja, was heißt das genau?
Das war einfach ich habe in 4 Fächern musste ich Abitur machen, 2 Hauptfächer und 2 Nebenfächer. Und meine beiden Hauptfächer waren Deutsch und Sport.
Ja, warum nicht?
Und dann war ein Drittel in deutscher Sporttheorie und andere war Praxis. Und du hattest halt jedes Vierteljahr eine andere Hauptsportart. Also ich musste Basketball spielen, Volleyball spielen, Schwimmen und Leichtathletik.
Also du kannst dich nicht rausreden mit, ich durfte nichts ausprobieren. Bei dir ist relativ sicher, dass in all diesen Sportarten da war einfach kein Talent.
War nichts.
Ja, krass. Und hattest dann gar keine Naturwissenschaften? Oder?
Doch, in den Nebenfächern hatte ich dann Mathe. Mhm. Musste auch Abitur in Mathe schreiben. Da wäre ich fast durchgefallen, hatte ich 2 Punkte. Und Sozialkunde war mein 4. Abiturfach. Und in Sozialkunde weiß ich noch, dass ich da hatte ich mündliches Abitur und da hat meine prüfende Lehrerin einen Lachkrampf gekriegt, weil ich es falsch erklärt habe. Die hat geweint vor Lachen und ist rausgegangen. Das war verunsichert.
Oh Gott.
Ja, ich war kein guter Schüler.
Naja, ich habe Abitur in NRW gemacht. Das heißt, mir wurde einfach, ich musste 3 Farben nennen. Das ist grün, das ist rot, das ist blau.
Ja,
nicht
eine.
Ganz, aber komm, egal. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Abi.
Professor Dr. Bakhti.
Wenn man den Ort gefunden hat, den Raum gefunden hat, wo das Abitur vergeben wird, dann hat man schon die Voraussetzung fürs Abitur erfüllt. Aber ich habe tatsächlich alle Naturwissenschaften sofort abgewählt. Bio, Chemie, Physik, sofort, sobald es ging, abgewählt. Das heißt, meine wissenschaftliche Grundausbildung beruft sich auf D-Max-Dokus.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie ein Periodensystem aussieht, aber ich kenne den gefährlichsten Knast Russlands. In- und auswendig. Und ich habe beim Sport tatsächlich, ich hatte einfach nur ganz normal, wir hatten einen so einen ganz normalen Sportkurs, also Fußball hatten wir, hatten auch ein bisschen Leichtathletik, aber sonst.
Hattet ihr so ein so eine Go-To-Strecke von eurem Sportlehrer? Also wir mussten immer um so einen Berg rumlaufen. Das war der Kreuzberg in Schwandorf, wo ich Abitur gemacht habe. Und wir mussten immer 2 Runden um diesen Berg laufen. Und währenddessen ist der Sportlehrer sich irgendwo auf eine Bank gesetzt und gewartet. Und der wusste nicht, dass es wesentlich kürzer ist, über diesen Hügel, also eine Abkürzung, drüber zu laufen. Und wir sind immer in der Mitte drüber gelaufen, haben dann so gewartet, wie lange man halt für so eine normale Strecke braucht, und haben dann so ganz schlecht geschauspielert, wo wir ins Ziel laufen
sind. Aber so wie ich den Lehrer einschätze, wusste er das haargenau, es war mir einfach scheißegal.
Kompletten Fick gegeben. Ich hatte einen Lehrer, der hat immer den Satz gesagt, macht's, was du wollt, ich krieg mehr Geld.
Gut, Verbeamtentum.
Ja, ein bisschen schlecht. Aber Schulsport war irgendwie... War immer schwierig.
Ja, ich finde vor allem im Nachhinein, also ich habe Schwimmen sehr gemocht, aber im Nachhinein ist es schon absurd, dass man da 25 bis 30 junge Menschen nimmt, deren Körper komplett verrückt spielt gerade, die komplett unsicher sind und die dann sagt so, jetzt zieht euch fast nackig aus und dann kommt ihr alle gemeinsam in dieses Schwimmbad. Ja. Es ist schon eine komische Drucksituation. Ich glaube, es gibt sehr wenig Menschen, die da rausgehen und denken, oh, das war ein positives Gefühl und das war gut für meine Entwicklung als Mensch.
Auch das gemeinsame Umziehen dann in der Kabine und so, das war nur, alles war weird am Schwimmunterricht. Stimmt.
Ja, natürlich.
Auch so in der 5., 6. Klasse und so. Aber du fandst offensichtlich damals schon so geil, dass du jetzt dann Bock auf Schwimmen hast.
Ja, ich weiß nicht warum, aber ich schon als kleines Kind sehr gemocht und jetzt immer noch. Also es ist so der eine Sport, den ich irgendwie noch mache, dass ich ab und an mal eine Stunde schwimmen gehe.
Macht auch, eigentlich finde ich so, also ist die coolste Bewegung eigentlich.
Ja, du kannst auf dem Rücken liegend machen, ich bitte dich. Also, ist schon ganz geil.
Weil so ein Cocktail trinken werden müssen.
Apropos D-Max, meine Grundbildung besteht aus D-Max-Dokus. Ich habe eine neue Lieblingsserie.
Was hast du für eine neue Lieblings-D-Max?
Ich weiß gar nicht mehr, ob es D-Max ist, aber ich habe beim Zappen, weil ich gucke selten Fernsehen.
Ja.
Und wenn, dann immer halt so, ach komm, jetzt keinen Bock, was rauszusuchen bei Netflix, einfach durchzappen und gucken, wo man hängen bleibt.
Aber bist du dann so jemand, der es nach 30 Sekunden sofort wieder umschaltet?
Ja, ich bin auch bei Musik so. Wenn ich im Auto bin und zuständig für die Musik, Gott, bin ich der 10-Sekunden-DJ. Und dann alle 10 Sekunden wechseln. So bin ich auch beim Gucken.
Das wird mich wahnsinnig machen. Ja.
Wobei manchmal bleibe ich halt wo hängen. Ich weiß nicht, ob es D-Max war, aber es hat sich wie D-Max angefühlt. Eine Sendung, folgendes Konzept. 2 Menschen und deren Job ist es, von diesen, es gibt ja manchmal diese, zum Beispiel am Flughafen, Kofferversteigerung, wo dann Koffer, herrenlose Koffer versteigert werden. Das gibt's auch mit so kleinen Garagen oder Abteilen oder sowas.
Ja, so Storage.
Storage Units,
genau. Ja, genau.
Wo dann halt Leute so Lagerhallen angemietet haben und dann sind die irgendwie untergetaucht oder gestorben und dann werden die irgendwann versteigert.
Ja.
Und die beiden kaufen diese Lagerhallen.
Sind es Deutsche oder Amis?
Amis, das sind Amis.
Das, glaube ich, gibt es schon relativ lang.
Das sind die Auction Hunters.
Ich kenne das als Storage Wars.
Oh, das kann sein. Wäre auch geil, wenn es einen Crossover gibt und dann müssen sie sich. Aber das Konzept ist, die haben halt nicht so viel Zeit. Es gibt bei diesen öffentlichen Auctions halt dann irgendwie so 10 Sekunden Zeit, wo man sich dann das Abteil angucken kann und dann schätzen muss, ist da viel Gutes drin oder ist da Müll drin?
Oh, man sieht auch nur immer, also vorne ist dann oft so zugestellt und man muss dann so hinten
reinleuchten.
Genau.
Und dann vielleicht mal riechen, ob es irgendwie nach was Brauchbarem riecht, ob es vergammelt riecht oder so. Die haben da so ihre Tricks und dann bieten die halt darauf und dann bieten die sich gegenseitig hoch und dann kriegen die irgendwann einen Zuschlag und dann ist natürlich die Spannung, okay, ich habe jetzt 500 Euro investiert, ist da irgendwas drin, was sich verkaufen lässt, was das Geld wieder reinbringt? Und in dieser Serie ist es halt immer so, weil die schneiden halt die Sachen, wo nichts kam, natürlich raus. und dann finden die da halt krasse Schätze. Und jetzt habe ich richtig Bock bekommen, das auch zu machen.
Ich würde das auch wahnsinnig gern machen. Also ich habe das früher auch viel geguckt. Ich glaube, es kam auch eine Zeit lang auf Sport 1 oder so. Mhm. Wenn gerade kein Sport
kommt. Hey, das wird, ich glaube, nächstes Jahr olympisch tatsächlich. Stehen da die Auction Hunters und dann kriegen die so ein Abteil und dann müssen die schätzen.
Und dann das ist auch der spannendste Teil. Nee, ich finde eigentlich alles geil. Es ist schon geil, wenn man sieht, welche Leute noch mitbieten.
Ja, und da gibt es auch teilweise untereinander Rivalitäten.
Ja.
Und diese Auction Hunters, die beiden, die tun dann so, als wirklich so ein olympischer Sport wäre, an dem die da teilnehmen, weil die dann so tun, ja, und da musste ich in seinen Kopf rein und ihn überbieten. Digga, ihr bietet einfach. Und derjenige, der am wenigsten Geld hat, verliert.
Aber
das ist kein Taktieren, das ist keine, oh, da haben wir ihn ausgetrickst. Wie, ihr habt einfach geboten und er konnte nicht mehr weiterbieten. Ihr habt ihn nicht ausgetrickst.
Gibt's da noch andere Charakter? Also ich kann mich erinnern, bei Storage Wars gab's so 5, 6 verschiedene. Mhm. Gab's so ein Pärchen und dann so den den Lone Wolf, der schon immer das macht, die Legende im Business und so.
Also bei dem, was ich gesehen habe, gab es die beiden nur als Protagonisten, aber es gab ein paar Antagonisten. Also es gab einen, die haben die Smiley genannt, der hat offensichtlich auch einfach nur auf diese Units bietet und denselben Job macht, den die aber so dargestellt haben, als wäre Satan persönlich. Und dann auch wirklich so mega unfair, uncool zu dem waren, auch in den gesetzten O-Tönen und so. Smiley ist ein richtiges Schlitzer und Smiley steht da einfach nur bietend mit, ganz normal, versucht auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, bei Smiley muss man aufpassen. Er kann einen ganz schön raustricksen. So, er bietet einfach.
Heißt er, lächelt er denn auch immer?
Nein, ich glaube, die nennen den einfach nur so. Ah. Der steht dann auch am Rand und hört so, wie du über ihn reden. Leute, ich habe einen Namen. Mein Name ist Jonas Mertens. Du kannst nicht, was heißt
Smiley? Ich sammle für das College meiner Kinder, Leute.
Das war ursprünglich von meiner Witwe, die Story-Schule. Ich versuche sie wieder zurückzukaufen, um die Erinnerung nicht zu verlieren. Wir werden Smiley da noch rausbieten.
Das sind nur Fotoalben drin, das hat keinen Wert für euch.
Wir müssen Smiley aus diesem Bieterkrieg rausquetschen.
Ich habe nur 17 Dollar.
Fick dich, Smiley. Leute, was soll das? Lass doch Smiley in Ruhe. Ganz im Ernst.
Oh Gott.
Den haben die dann so, weil die müssen halt da irgendwie Dramatik reinbringen, weil es sind da einfach Leute, die bieten. Und da müssen die halt so tun, als wäre es irgendwie dramatisch. Und deswegen haben die ja diesen Antagonisten aufgebaut. Ja. Aber der kann, ist einfach ein normaler Dude, der auch mitbietet.
Ich finde, aber das ist schon geil, wenn man dann die anderen Figuren kennenlernt. Mhm. Dann natürlich das, wenn die in diese Units reinleuchten.
Das ist das Spannendste.
Weil man findet so, ich finde es.
Nee, ich meine danach. Also wenn
die reinleuchten, dann versucht man immer so mit reinzugucken. Ja. So. Und welche Kommentare die dann machen, wenn die sich so zuflüstern, ne? Mhm. Da hinten, könnte ein Album für wertvolle Münzen sein.
Oh, das ist Mahagoniholz. Das müssen wir. Genau. Guck mal, das sieht aus wie der Pinselstrich von Van Dijk, den Künstler oder sowas, keine Ahnung. Was ich auch cool fand, war, dass sie dann teilweise gucken, in welcher Region die sind. Weil wenn die in einer Region sind, wo viele reiche Menschen wohnen, und dann sehen die zum Beispiel einen alten Motor und dann merken die, oh krass, ein alter Bootsmotor. Niemand, der nicht reich ist, hat ein Boot. Es gibt sehr wenig Menschen. Also es gibt viele Menschen, die sehr teure Autos haben, die aber sonst nicht viel Geld auf dem Konto haben. Aber es gibt wenig Menschen, die sagen, so, ich verschulde mich jetzt, um mir ein Boot zu kaufen.
Ja.
Und dann wissen die, okay, das heißt, da hat jemand Reiches diese Unit eigentlich angemietet. Da könnte noch mehr Wertverlust drin sein. Das fand ich schon sehr clever.
Und dann bieten die ja gegenseitig, wo man auch mitfiebert. Ja, weil man will ja natürlich, dass die beiden Protagonisten das kriegen, weil sonst erfahre ich ja niemals, was drin ist.
Und dann kommt der für mich spannendste Teil, wo sie es dann aufmachen und wirklich durchwühlen. Also dann sieht man auch, ob die Sachen, die am Anfang gesagt haben, sich auszahlen. Also von wegen, hier sieht man, da ist ein Sticker von Gemischtes Hack drin. Da wohnt jemand, der hat nicht so viel Stil, wahrscheinlich. Das können wir nicht so gut verkaufen. Nee, keine Ahnung, mir fiel kein anderer, sorry. Ich wollte irgendjemanden trashen, mir fiel kein anderer Podcast sein. Liebe Grüße gehen raus.
Gib mir auch nur noch den, glaube ich. Haben die so Profi-Ausrüstung natürlich auch? Ich finde das immer so geil, wenn die sich dann so die Handschuhe überstreifen und die haben dann so geile kleine Taschenlampen und so.
Ja, Leute, ihr sammelt Sperrmüll. Tut jetzt nicht so, als wenn ihr hier irgendwie.
Und dann wühlen die durch.
Genau, und das ist der spannendste Teil, finde ich.
Ja, finde ich auch am geilsten.
Und dann gucken wir mal, was die da so rausholen. Teilweise denke ich mir auch, das habt ihr vorher da platziert.
Ja, 100%.
Weil, ich meine, ich vertraue euch, aber ihr könnt nicht auf dem ersten Blick sagen, oh, das ist ein original 1920er Coca-Cola-Verkaufsautomat.
Aber ist es da bei denen so, dass die selber immer alles wissen? Weil bei Storage Wars war es so, dass die Käufer dann zu Spezialisten gegangen sind.
Genau, das machen noch die da mal geil auch. War. Genau, das machen die da auch. Dann so auch so Charaktere.
Ja.
Und da müssen die auch nochmal mit denen handeln und so.
Ja. Dann müssen wir zu Silver Johnny. Wir haben hier Silbermünzen gefunden.
Genau. Oh, hier ist Koffer. Hier ist ein Koffer.
Koffer Kai.
Koffer Kai weiß Bescheid. Und dann Koffer Kai, und er lebt auch in so einem riesigen Koffer. Das ist ein klassischer Verdot-Koffer. Der dann auch, wie viel kann man über ein spezifisches Ding wissen? Oh, den hat Annalena Bergunde aus dem Hause Habicht. Hat diesen Koffer benutzt, als sie 1913 rübergefahren ist. Nach, Digga, Koffer Kai, such dir irgendein anderes Hobby, bitte.
Was war das Geilste, was die gefunden haben bei dir?
In den 2-3 Folgen, die ich geguckt habe, war schon das Geilste, glaube ich, so ein Fahrrad. Und da dachte ich erst, Fahrrad. Und dann kam raus, das ist so ein ganz Original-Fahrrad aus dem Jahr 1910.
What?
Also es ist wirklich über 100 Jahre alt gewesen, das Fahrrad, und in Top-Zustand noch. Und das Geile ist, bei der Verhandlung, die haben halt so einen Fahrradspezialisten, Fahrrad Freddy, der liebt halt Fahrräder.
Ja.
Und der hatte aber nicht genug Geld. Und der will das Fahrrad natürlich dann restaurieren und irgendwie aufhängen, der will das nicht fahren. Das ist, als wenn du, keine Ahnung, eine Originalausgabe von, keine Ahnung, Heinrich Böll irgendwie, und dann liest du das am Strand und machst so Eselsohren rein.
In der Badewanne, ups, reingefallen.
Ups, sorry, nee, das lässt du schön original verpackt irgendwo, da hängst du es auf. Und dann hat der Storage-Typ dann als Druckmittel gesagt, ja, dann dreh ich mal noch ein paar Runden, bis du es dir überlegst. Und ist dann vor seinen Augen auf dieses so über 100 Jahre alte Fahrrad gestiegen und hat ein paar Runden gedreht.
Die sind richtige Wichser, die Typen.
Ja, und Fahrrad Freddy dann so, oh, 1500, wenn ich meine Tochter verkaufe. Mehr kann ich nicht. Und ich drehe noch eine Runde. Ja, okay, komm. Okay, alles klar, 1600 und du kriegst mein Haus. Bitte, lass dieses Fahrrad in Ruhe.
Aber ich mag das, ich mag solche Shows, wo man so mitfiebern kann und irgendwie, weil es nichts, auch weil es nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat, zum Beispiel. Kennst du, oh Gott, Fixer Upper?
Das ist doch, wo die Häuser aufkaufen, die runtergekommen sind und dann restaurieren und dann für Zehnfache verkaufen.
Nicht so richtig heruntergekommen, aber es ist immer so, dass die, das ist, glaube ich, ein Pärchen, das das macht, die lernen ein anderes Pärchen oder eine andere Familie kennen und für diese andere Familie sollen die ein Haus finden, ein perfektes Haus. Und dann fahren die in der Gegend rum und suchen Häuser, die verkauft werden und die im Budget der Kandidaten quasi liegen, und dann pitchen die diese alten Häuser an die Kandidaten, und die müssen sich dann entscheiden, welches die nehmen wollen, und das bauen die dann um.
Okay.
Das ist voll geil.
Das ist ein bisschen komplex und ein bisschen auch demütigend, wenn man irgendwie in Köln wohnt und seit 30 Jahren irgendwie in einer Einzimmerwohnung und findet nichts, und dann, wir hätten 5 Häuser zur Auswahl.
Ja, welches dürfen wir für dich noch besser umbauen?
Ach man, ihr lebt meinen Traum.
Aber das ist auch so, da sitze ich dann vom Fernseher und sage, nimm doch das verdammte erste Haus, da ist eine Porch dabei.
Ja, habe ich gehört, auch tatsächlich bald olympisch.
Ja, fixer Upper.
Fixen Appen. Ja, cool, dass wir jetzt dass wir einfach über Sachen, die wir gesehen haben, im Fernsehen reden. Aber gut. Apropos, ich glaube, Klaas Häufer Umlauf hört unseren Podcast.
Wie?
Ja, wie man halt Podcasts hört, er drückt auf Play. Sorry. Nee, weil ich meine, das hattest du mir nicht privat, sondern im Podcast erzählt, nämlich die Beobachtung, dass Schafe immer so klingen wie Menschen, die Schafe nachmachen.
Ja.
Das hattest du hier erzählt.
Das habe ich hier erzählt.
Weil das hat er auch in Baywatch Berlin erzählt. Und ich dachte so, yes!
Wirklich?
Das hat er von uns, er hört uns. Voll cool. Ganz liebe Grüße gehen raus.
Ich habe gestern die Show von Joko geguckt.
Ich auch.
Ich finde es super Show.
Ich finde es auch fantastisch. Und ich finde, es ist so traurig, dass die Öffentlich-Rechtlichen keine Quizshow für Menschen unter 50 hinkriegen.
Ja, ich finde das Konzept von, wer steht mir die Show, ne? Ich finde es so gut. Und ich freue mich auf jedes neue Spiel, das die machen. Ich freue mich immer, wenn jemand von den Kandidaten und Kandidatinnen was sagt. Also wenn Teddy Airtime hat, dann ich freue mich, weil er gleich sagt, was Lustiges.
Voll, alle. Shereen David, mega lustig, muss man drauf achten, wenn man das guckt. Die hat sehr spezifisches Wissen im Bereich Cartoons.
Ja,
die kennt jeden Cartoon, also wirklich bei jeder Frage dann immer ist sie voll am Start.
Gestern war so ein Spiel, wo es irgendwie hieß, ich weiß den Titel nicht mehr von dem Spiel, aber man konnte so eine Kategorie wählen.
Und dann so viel wie möglich aufzählen.
Genau, und dann musste man sagen, von dieser Kategorie weiß ich x viele Antworten. Aha. Und dann, wer am meisten geboten hat, durfte das nennen.
Okay,
kurz. Und war eine Kategorie war Podcaster und Podcasterinnen in den Top 100 oder so. Und ich dachte mir, sag meinen Namen. Und haben die aber leider nicht genommen. Aber die hatten dann, Shereen David, glaube ich, hatte Harry Potter.
Ja, und ich glaube, die hatte auch unlustige Versager. Und da war auch schon wieder so, yes, jetzt nennen die uns. Entweder war es das oder Podcaster in den Top 100. Eins von beiden und wir werden genannt.
Und dann hatte die Harry Potter Charaktere. Ich glaube, die wusste 35 Harry Potter
Charaktere. Ja, Pastewka wusste jeden Menschen, der jemals bei Star Trek aufgetaucht ist.
Und alles von Tatort.
Ja, was wüsstest du? Was wäre so deins? Wo könntest du am meisten? Ich habe bei Late Night Show Host gesehen und dachte, ja, da schaffe ich locker
26. Da hätte ich, glaube ich, auch relativ viel geschafft. Und Rapper und Rapperinnen.
Da hätte ich nichts geschafft.
Da hätte ich, glaube ich, auch viele gewusst.
Olympische Sportarten, egal, einfach irgendwas. Nein, wird schon olympisch sein. Da schaffe ich auch 100. keine Ahnung. Skateboard, bing. Storage Hunten, bing.
Ja, das hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht, das zu gucken.
Wollen wir dann mal auch eine Rubrik machen? Also jetzt, wo wir schon so über so viel fremden Content geredet haben, mal eigenen generieren. Hast du Bock auf eine kleine Rubrik?
Hast du was mitgebracht?
Ich habe einen Satz, den noch niemand gesagt hat, mitgebracht.
Oh yeah.
Klopf. Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Das ist eingeschickt worden von einem Hörer oder einer Hörerin. Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ja.
Und ich musste sehr lachen bei dem Satz. Weil man kennt ja die Situation im Flugzeug, also aus Filmen kennt man die, wo es dann heißt, ist ein Doktor an Bord und so.
Mhm. Und, ist jemand von Ihnen Arzt?
Ist jemand Arzt?
Ja, weil der Pilot so einen Herzinfarkt hat oder so.
Und hier ist der Satz, den noch nie jemand gesagt hat. Oh mein Gott, zum Glück haben wir einen Soziologen hier.
Ja.
Das stimmt. Es ist selten, die Situation, dass es heißt, oh mein Gott, hat hier jemand Philosophie auf Lehramt studiert? Wir brauchen hier, jemand hat eine Sinnkrise. Bitte, lass mich durch, ich bin Doktor der Philosophie. Wo ist das Problem? Wer bin ich? Gibt es das Ich überhaupt? Oh, da kann ich Ihnen Descartes empfehlen. Oder hier Kant. Denken Sie mal dran. Die Situation gibt es selten.
Wobei wir da ja, also wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Ja,
natürlich.
Es gibt selten auch die Situation, dass jemand ruft, ist hier jemand Autor?
Schnell, oh mein Gott, ich hab Probleme mit meinem dritten Akt. Ich komm durch. Hast du den Midpoint richtig gesetzt? Ist der Pinchpoint, funktioniert der?
Ja. Das ist, also welche Situation braucht man uns denn eigentlich?
Ja, wirklich dann so, hey, ich würde gerne eine Geschichte erzählen.
Ja, ne? Also wenn im Cockpit ausgerufen wird, ist hier ein Autor oder eine Autorin anwesend, dann erzählt der eine Pilot
dem anderen die Story. Leute, irgendwie, ich habe die Pointe nicht ganz hinkriegt. Ja, kein Problem. Lass mich durch. Gut atmen. Langsam atmen. Das Wichtigste ist, dass du die Exposition am Anfang schnell durchkriegst. Und dann brauchst du ein gutes Inciting Incident. Und dann, ja, halt, das wäre unsere Äquivalenz zu, Leute, mach den Weg frei. Ich muss eine Herzrhythmusmassage geben.
Ja.
Wesentlich weniger aufregend.
Meinst du, man geht beruhigter durchs Leben, wenn man Ärztin oder Arzt ist? Also, weil du...
Ich glaube, das Gegenteil.
Gestresster?
Viel gestresster, weil wenn ich im Flugzeug sitze, ist das keine Angst, die ich habe, dass jemand fragt, ist hier ein Auto anwesend? Aber ein Arzt oder eine Ärztin muss immer davon ausgehen, fuck, ich könnte gebraucht werden.
Ja, aber du kannst ja in Notsituationen wahrscheinlich, weiß nicht, kannst eher helfen vielleicht. Den entspanntesten Flug, den ich in meinem Leben hatte, ich hab halt Flugangst, war... Eigentlich hatte ich zwei wahnsinnig entspannte Flüge.
Ich finde das immer einen sehr komischen Begriff, Flugangst, weil es ist einfach nur gesunder Menschenverstand.
Ja.
Du bist Kilometer über dem Himmel
in
einer Blechbüchse und ein Pilot hat, den du nicht kennst, ein fremder Mensch, hat dein Leben in der Hand.
Ja.
Es ist kein, natürlich hat man eine Angst.
Ich hatte zweimal keine Angst. Und zwar einmal saß ein Pilot neben mir.
Moment, dann hätte ich aber extrem Angst. Warte mal, wenn Sie hier sitzen.
Wer fliegt dann das Flugzeug? So ein Känguru.
Warum Känguru?
Weiß ich nicht. Der hat gemerkt beim Start, dass ich halt Schiss habe, weil ich mich in die Sitzlehnen reingekrallt habe. Und hab mir dann erklärt, dass eigentlich nichts passieren kann.
Mhm.
Also selbst wenn jetzt irgendwie die Triebwerke ausfallen und so, dann kriegt man das immer noch hin, dass wir runter segeln und so. Und es wird nicht passieren, dass wir einfach nach unten fallen und sowas. Das fand ich wahnsinnig entspannend. Und das zweite Mal war, da bin ich von Berlin nach München geflogen. Und da war wohl irgendwie in München eine Wetten-Das-Aufzeichnung.
Mhm.
Oder zumindest sind wahnsinnig viele Leute, die Gast bei Wetten, das waren an diesem Abend, in dieser Maschine geflogen.
Ja.
Und in der Maschine war Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Mario Adorf, noch irgendein Tatort-Schauspieler, dessen Namen nur Bastian Pastewka weiß, und der Sänger der Scorpions. Und
ja, ich dachte mir so, komm, die Maschine kann nicht abstürzen.
Der Flug stürzt nicht.
Da passiert nichts. Falls doch, wird nirgendwo jemals erwähnt werden, Christian Huber ist bei diesem Flug gestorben.
Ja, da habe ich mich wahnsinnig sicher gefühlt.
Ja, das stimmt. Ich habe bei Flugzeugen immer, also es gibt ja immer das Argument, ja, die Autofahrt zum Flughafen ist viel gefährlicher. Ja, aber da habe ich die Kontrolle.
Ja.
Weil ich das Auto fahre. Und beim Flugzeug gibt man halt die Kontrolle komplett
das
ab.
Das ist es, ne? Dieses die Kontrolle abgeben. Das mag ich auch gar nicht.
Und ich habe selten ich habe schon von sehr vielen Autounfällen gehört, teilweise auch welche verursacht, bei denen nicht großartig was passiert ist.
Hm.
Ich habe noch nie gehört, das Flugzeug ist abgestürzt, aber hey, die Airbags haben gut funktioniert, es ist nichts passiert.
Ja.
Weißt du, da ist halt entweder.
Aber es ist nur Kopfsache, ne? Also dieses, wenn man sich realistisch. Eigentlich nicht. Eigentlich sagen ja Leute immer, die einen beraten, wenn es um Flugangst geht oder wenn man so Ratgeber liest oder so Videos guckt, ist immer, du musst im Hier und Jetzt bleiben und du musst dir vergegenwärtigen, wie sicher eigentlich deine Situation ist. Aber das ist genau mein Problem. bei der ganzen Sache. Ich gucke immer, wie guckt die Stewardesse, wie guckt der Steward. Ja. Wenn die entspannt sind, bin ich auch entspannt.
Ich finde, jeder Mensch, der schon mal Lotto gespielt hat, darf mir nicht erzählen, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, du musst keine Angst haben. Halt die Fresse. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist viel geringer und trotzdem gibst du 20 Euro aus. Ja, das stimmt. Es reicht ja, dass die Wahrscheinlichkeit da ist. Aber ich habe gar nicht so große Flugangst. Also ich kann es nur sehr gut nachvollziehen und ich habe meistens setzt dann so einen Nihilismus in Kraft, wo ich dann denke, ich kann jetzt nichts mehr tun.
Ja,
und
das stimmt.
Dann ist es so ein bisschen auch, also dass ich gar keine Kontrolle habe, ist zwar Grund für die Angst, aber teilweise auch dann der Ausweg mit, ja, bringt nichts. Also meine Angst hilft mir in der Situation nicht weiter. Normalerweise ist Angst ja ein Mechanismus, der dir hilft. Also wenn ich im Keller Angst habe, dass ein Monster kommt, dann sind meine Sinne geschärft und dann kann ich eher dem Monster entfliehen mit Angst, als ohne aber beim Flugzeugabsturz, ob ich jetzt Angst habe oder nicht. Ich habe keinen Einfluss auf nichts.
Ja.
Deswegen, naja, viel Spaß bei an alle Urlaubsreisende. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und ich weiß nicht. Es ist aber auch komisch, dass nicht schon längst hinter jedem Flugzeug sitzt ein Fallschirm.
Das habe ich in meinem allerersten Buch geschrieben.
Ja?
Da habe ich geschrieben, dass unter jedem Flugzeugsitz gibt es irgendwie so eine aufblasbare Weste.
Genau.
So. Und was hilft mir so eine aufblasbare Weste auf dem Flug von München nach Hamburg?
So, ja, pack da Fallschirme rein, Leute. Pack
einfach fucking Fallschirme da rein.
Oder zumindest eine Karte, wo drauf steht, sorry, dass hier kein Fallschirm ist, wir sind zu geizig.
Genau.
Ich finde es auch immer geil, wie auf diesen Bildern im Flugzeug, wo dann steht, was im Notfall passiert, die Leute halt alle so relativ gechillt einfach auf diesen Bildern dann so reagieren. In Wirklichkeit, sehen diese Gesichter ganz anders aus.
Ja, oder es gab halt irgendwie vorher Free Drinks oder irgendwie sowas.
Ja, das finde ich aber auch geil. Dann komm, wirklich, dann haut die Minibar raus, geht runter mit Stil, Titanic-Style, dann nochmal schön irgendein geiles Lied abstimmen.
Die Band
dann
spielt doch,
genau. Oh Gott, das ist sehr dark, vor allem, weil so viele Urlaubsreisen anstehen. Aber Fliegen ist tatsächlich statistisch gesehen sehr sicher.
Ja, das stimmt. Mir ist etwas passiert.
Moment, das war.
Ach so.
Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
Mir ist etwas passiert und zwar, ich habe mich heute beim Kind entschuldigt.
Ja, okay. Also es gibt immer zwei Arten, mit Kindern zu sprechen und beide sind irgendwie falsch. Die eine Art ist so dieses bisschen zu sehr respektlos kindliche. Mhm. Weißt du, wenn die Stimme plötzlich höher wird und man auch kein richtiges Deutsch mehr spricht. Na, hast du Aua Aua gemacht?
Du beschreibst eigentlich gerade dich im Podcast.
Stimmt. Aber warum das, also wenn man mit einer Person, die lernt ja gerade zu sprechen, warum passt man sich da an? Eigentlich muss man ja gerade da viele Fremdwörter benutzen, die so ein bisschen challengen, damit sich das Kind so ein bisschen entwickelt. Aber gerade da wird man irgendwie dümmer.
Ja, das stimmt.
Oh, aua, bubu gemacht, komm, ich mach schnell hier Pusti, Pusti. Nee, hast du dir die Aura verletzt? einfach, Aura. Was auch immer, ich kenne nicht nur Fremdwörter, um jetzt hier das Bit sicher zu landen. Aber auf jeden Fall anspruchsvoll mit dem Reden. Andererseits ist das aber die zweite Art, wenn man zu erwachsen mit Kindern redet. Weil du kannst ja auch, wenn ein Kind irgendwas verkackt, nicht plötzlich sagen, oh Jonas, sag mal, bist du komplett bescheuert, was soll die Kacke hier? Das geht auch nicht.
Da habe ich mal in Berlin gesehen, da ist ein, keine Ahnung, Dreijähriger oder Vierjähriger ist hingefallen und wollte irgendwie nicht mehr aufstehen und die Mutter wollte aber halt nach Hause, keine Ahnung. Und dann ist die Mutter hin zu dem Kind und meinte so zum Dreijährigen, Jonas, ich sehe das jetzt schon, dass es dir widerstrebt, dass wir weitergehen.
Ja, aber genau so ist richtig.
Wir können das jetzt hier ausdiskutieren, wenn du möchtest. Wir können das aber auch auf später verschieben. Dann reden wir nach dem Abendbrot nochmal in Ruhe darüber.
Aber genau.
Und das Kind war einfach so, what?
Aber genau so ist richtig.
Ja?
Genau so kriegt man Vierjährige, die sagen, Entschuldigung, Mama, mir dünkt es nach ein wenig Spiel. Und das ist perfekt. Das ist super.
Ich weiß nicht. Heute war es auf jeden Fall so, dass ich bin hierher ins Büro gegangen und stand an der Ampel. Die Ampel war so eine Fußgängerampel, war rot und es kam kein Auto und ich bin bei rot über die Ampel und gegenüber war so ein Vater mit auch so einem Vierjährigen oder so und der Vierjährige hat mich angeguckt.
Ja.
Natürlich,
du bist über rot über die Ampel, das Gangster. Darf man nicht.
Und dann der Vater meinte dann auch so, ja, ist rot, ne? Und dann habe ich zu dem Kind gesagt, sorry. Bin weitergegangen.
Das Gute ist, aber du kannst auch, du kannst ja auch Kinder noch komplett frei anlügen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, oh nee, ich bin, ich habe einen Freifahrtschein, ich darf bei Rot über die Ampel gehen. Menschen, die am 3. jedes Monats geboren sind, dürfen das. Die können nicht sterben.
Ja.
Und dann viel Spaß dem Papa dabei, das
zu erklären.
Ja, das zu erklären. Ja. Oder, um den Vater richtig zu erpressen, Du kennst ja den Weihnachtsmann, ne? Und der hat mir das erlaubt. Und wenn das eine Lüge ist, was ich gerade gesagt habe, dann ist auch der Weihnachtsmann eine Lüge. So, viel Spaß bei der Sackgasse.
Ja, das stimmt. Eigentlich so Eltern vor Probleme stellen ist eigentlich lustig.
Und auch so in dem eigenen Lügennetz irgendwie einfangen.
Ja.
Ja. Naja, da gibt es im Türkischen eine sehr gemeine Taktik, die dann rausgehauen wird, die viel zu krass ist auch, was einfach emotionale Erpressung ist, dass dann irgendwann immer gesagt wird, wenn du deine Mutter liebst, dann machst du das jetzt oder komm, für deinen toten Opa. So, wo du denkst, was?
Bei was zum Beispiel ist das so? Gemüse aufessen oder was?
Ja, alles Mögliche. Das ist wirklich immer dann, wenn man keinen Bock hat irgendwie, ist das immer die Atombombenlösung.
Also der tote Opa hätte sich aber gewünscht, dass du deinen Brokkoli
genau
aufisst.
Genau sowas. Und das ist aber auch nicht nur gegenüber Kindern, auch gegenüber Erwachsenen. So, wer zahlen darf oder nicht, halt so Kleinigkeiten. Wenn man keinen Bock mehr hat, komm, Alana Silvestern, wenn du Gott magst, dann lässt du mich das jetzt machen.
Nicht dein Ernst.
So, Digga, es geht um 30 Cent Trinkgeld. Jetzt komm, warum bringst du jetzt Gott mit ins Spiel? Ganz im Ernst.
Ah, das finde ich aber eigentlich einen geilen Move.
Das ist wirklich so auf Fahrräder mit einer Panzerfaust schießen.
Ja. Ich sehe währenddessen, während wir hier schon reden, wie du dich schon mit Sonnencreme einschmierst. Und die jetzt schwimm-ready machst.
Ja, ich dehne mich nebenbei schon so ein bisschen. Ich bin ready fürs Wasser. Also ich würde ja dann auch mal fragen, ob du ein Highlight der Woche hast.
Ich habe ein Highlight der Woche.
Und dann die Formalitäten raushauen. Leute, hört uns, wenn man es hören kann. Empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jedes nette Wort und über jede nette Bewertung. Lasst uns alle Sterne da, die gehen.
Postet vielleicht in euren Insta-Stories, dass ihr uns hört und verlinkt uns.
Ja, gerne. Dann reposten wir das und dann sehen wir euch auch mal, weil es schon interessant ist. Wobei, wir sehen uns ja sowieso am Samstag.
Sonntag.
Da haben wir nämlich einen Live-Auftritt in Dortmund. Und ein paar Plätze sind noch frei. Deswegen schnappt euch Karten.
live.gefühltefakten.de.
Dann sehen wir uns am Sonntag. Ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist Hummus. Der Aufstrich und Dip und.
Ach so, ich dachte, die Band. Ja. Ja, klar.
Es gibt Menschen, die nicht wissen, was Hummus ist.
Echt?
Ja. Schon. Also okay. Ich hab Hummus relativ früh für mich entdeckt, weil es das in Berlin halt so bei jedem, eigentlich bei jedem arabischen Restaurant und so gab. Und hab in Köln keinen richtig geilen Hummus gefunden, ewig lang. Und hab jetzt im Supermarkt einen Hummus entdeckt, nachdem ich massig durchprobiert habe. Der schmeckt super. Weil so oft so Supermarkt-Hummus schmeckt manchmal so ein bisschen so wie unterm Arm, muss man sagen. Okay. Und der ist richtig, richtig geil. Also ich habe jetzt wieder richtig guten Hummus entdeckt.
Das Geile bei sowas ist, wenn man schon weiß, es gibt ja ein paar Dinge, die hat man einfach wie so Puzzlestücke im Leben, die sitzen einfach.
Ja.
Wo ich weiß, guck mal hier, die Art von vegetarischer Wurst liebe ich. Alle anderen sind Dreck, aber die liebe ich. Und dann hat man die einfach und dann ist das die vegetarische Go-To-Wurst.
Ja.
Oder die Chicken Nuggets oder was auch immer.
Ja, oder der Wein, wenn man mal einen Wein im Supermarkt entdeckt
hat. Ja, für den 2,99 Wein trinke ich für den Rest meines Lebens. Weiß ich jetzt einfach. Ja. Das ist jetzt mein Wein.
Du musst nicht mehr durchprobieren. Es gibt Schlimmeres, als Wein durchzuprobieren. Probieren, wenn man ehrlich ist. Aber wenn man die eine Sache gefunden hat, ist einfach mega geil.
Ja, das ist ein Highlight. Und bei dir hast du es jetzt mit Hummus.
Mit Hummus.
Ich habe ein bisschen Angst, also ich freue mich schon drauf, aber irgendwie, wenn man dann in ein Alter kommt, dass man dann irgendwie plötzlich, man muss nichts Neues mehr suchen, man hat sein Leben schon. Alles passt genau, man hat den perfekten Hummus gefunden, man hat die T-Shirts, die man sich immer wieder nachbestellt. Irgendwie, und dann, weiß nicht.
Was ich suche, ist ein richtiger Podcast-Partner.
dann habe ich sein. Das dauert noch ein bisschen. Aber das einerseits geil, weil dann alles so wie so eine geölte Maschinerie läuft. Andererseits aber auch ein bisschen traurig, weil dann so ein bisschen der Kampf weg ist.
Aber bei mir ist es ja oft so, dass Sachen, an die ich mich dann gewöhnt habe und die ich richtig toll finde und so, werden dann einfach aus dem Sortiment genommen. Das ist so oft passiert schon.
Stimmt.
Aber jetzt, ich hoffe, der Hummus, der bleibt noch ein bisschen.
So ein ähnliches Highlight hatte ich auch. Ich habe einen Pulli, den ich gerne mochte und eine Hose, die ich gerne mochte.
Ja.
Und ich bin, also ich habe keine großen Ansprüche an Mode. Ich muss jetzt nicht am Zahn der Zeit sein, sondern ich mochte ich halt
irgendwie wirklich am Puls der Zeit.
Am Puls der Zeit. Und ich muss ja jetzt nicht irgendwie jede Saison was Neues haben, sondern ich würde auch das bis ans Ende meines Lebens einfach tragen.
Ja.
Aber meistens, wenn man es dann sucht, findet man es nicht, weil eben, wie gesagt, aus dem Sortiment genommen. Ich habe beides gefunden.
Also
sowohl Hose als auch Pulli.
Das, was du für immer anziehen
kannst. Genau, und dann habe ich mir jetzt einfach beides normal bestellt und überlege gerade, ob ich mir jetzt einfach prophylaktischen Vorrat anschaffen soll.
Ja, wie ich mit den weißen T-Shirts.
Ja, das Einzige, was gegenspricht, ist, ich habe noch vor, innerhalb der nächsten Monate massiv zuzunehmen und massiv abzunehmen. Ich will so ein bisschen mit meinem Körper mal ein bisschen experimentieren und gucken, wo ich mich am wohlsten fühle. Und dann würden die halt nicht mehr passen.
Aber willst du wirklich ein bisschen? Gibt es ein Essen, von dem du weißt, wenn ich davon jetzt so und so viel esse oder das an so und so vielen Tagen hintereinander, dann nehme ich safe zu.
Bier. Das ist bei mir so, dass ich eine Zeit lang dann mal das klassische Feierabendbier eingeführt habe.
Ja.
Und dann so alle zwei Tage mal ein Bierchen. Also jetzt nicht, also für mich ist das schon viel,
ja,
aber halt wirklich so ein kleines Bier, also 0,3. Und ich habe sofort zugenommen. Ich habe sofort zugenommen, ja.
Bei Bier habe ich das gar nicht. Also ich kann.
Ja, sonst wärst du aber auch.
Viel Bier, welche? Ja. Aber bei mir ist es so bei Eis.
Eis?
Wenn ich eine Kugel Eis esse.
Ja, aber das so ist bei wenig Eis auch.
Aber ja, bei ganz wenig Eis und so Joghurt und Milch und so ist jetzt ist nicht so krass. Aber bei Eis, das kann ich mir direkt auf die Hüften.
Ja, das schmieren. Ist tatsächlich, finde ich, total unfair. Das, also muss man so ein bisschen für seinen eigenen Körper rausfinden. Aber tatsächlich so, ich weiß nicht, was genau der Körper wie zusammenspielt, aber Zu- und Abnehmen ist nicht fair verteilt. Es ist nicht so, dass jeder Mensch auf dieselbe Art zu- und abnimmt, sondern das ist wirklich nicht fair verteilt. Ich habe, glaube ich, großes Glück. Also die Mengen an Nudeln und Pesto, die ich bisher zu mir genommen habe, die würden einen anderen Körper, glaube ich, komplett überfordern. Aber bei Bier ist es tatsächlich so, dass ich sehr schnell dann zunehme. Aber ich habe auch ein bisschen vor. Ich will gerne, weil ich bin, seitdem ich denken kann, ungefähr dieselbe Körperform. Und ich würde gerne so schon noch so ein bisschen mal rumexperimentieren. Vielleicht bin ich auch ein Fitness-Freak. Vielleicht fühle ich mich ja mega wohl, wenn ich mega fit bin. Vielleicht auch nicht. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen wohler, wenn ich ein bisschen mehr so ein Dadbod habe.
Aber ich würde dich gerne mal so mit so 10 Kilo mehr würde ich dich gerne mal sehen.
Ich auch. Also ich habe halt die Hoffnung, wenn, also Christian Bale macht das ja immer, dass er seinen Körper so mega transformiert.
Ja, so ein Jenke-Experiment einfach.
Ja, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass ich das auch hinkriege, dass ich so ein bisschen in den nächsten Monaten, bevor die Pandemie komplett vorbei ist, also in den nächsten Jahren, und ich noch nicht meinen Körper der Öffentlichkeit präsentieren muss, noch ein bisschen mehr experimentieren kann, weil ich glaube, die Chance habe ich noch nicht ganz genutzt.
Und deine Freundin packt zu Hause so die Koffer. Ciao.
Na, ich glaube, die ist da supportive.
Ja?
Ja, mal gucken.
Ich mag, glaube ich, ich freue mich auf einen dicken Tag an.
Ich freue mich auch auf einen dicken Tag.
Ja, das war's für diese Woche.
Ja.
Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, am Sonntag.
Sonntag in Dortmund.
Ansonsten hören wir uns wieder am Donnerstag.
Mit einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.
Tschüssi.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.